Helmut, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist die Interessenorganisation der Lohnabhängigen. Was sind für den DGB die herausragenden Punkte, die in der Kompetenz von Landespolitik liegen?
Ja, die zentralen Punkte jetzt Richtung Landespolitik sind für uns zum einen ein Vergabegesetz, die Rückkehr zur Tarifgemeinschaft der Länder und natürlich die Frage der Bildungspolitik.
Seit der Deregulierung der Arbeitsmärkte unter Rot-Grün ist der Niedriglohnsektor stark angestiegen. Wie sieht das bei uns in Hessen aus?
Ja, inzwischen ist es so, dass jeder Fünfte in Hessen, also sogar mehr als jeder Fünfte, im Niedriglohnsektor arbeitet. Das heißt, in Hessen gibt es einen überdurchschnittlich hohen Niedriglohnsektor, mit dem Ergebnis eben, dass immer weniger Menschen von ihrer Arbeit leben können.
Das Bündnis Umverteilen hat neulich darauf hingewiesen, dass es bei uns im Landeskreis Marburg-Biedenkopf auch nicht besser aussieht, nicht wahr?
Das ist richtig. Wir haben hier im Landkreis über 2500 Aufstocker. Das heißt, die öffentliche Hand kommt letztendlich dafür auf, dass lokale Arbeitgeber Lohnsubventionierungen bekommen oder Lohnkostensubventionierungen bekommen.
Was fordert nun der Deutsche Gewerkschaftsbund in diesem Kontext?
Wir fordern eine Bundesratsinitiative des Landes für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro, was wir natürlich als Einstieg betrachten, weil auch von 8,50 Euro kann man nicht wirklich leben. Aber es wäre zumindest ein Einstieg. Hintergrund ist auch der, es gibt allein in der Bundesrepublik über 2 Millionen Menschen, die weniger als 6 Euro Stundenlohn bekommen. Es gibt über 1 Million Menschen, also ungefähr 1,25 Millionen, die weniger als 5 Euro Stundenlohn bekommen. Und das wäre ein erster Schritt, den Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Es wäre ein Ansatzpunkt, um gegen prekäre Arbeit vorzugehen, gegen Leiharbeit und vor allen Dingen auch gegen Formen von Werksverträgen. Aber wie schon gesagt, es kann nur ein Anfang sein. Dieser gesetzliche Mindestlohn muss natürlich Stück für Stück angehoben werden, damit man letztendlich wirklich von seiner Arbeit leben kann und vor allen Dingen, um nicht anschließend in der Rente dann in die Armutsfalle zu tappen.
Darüber hinaus fordert der DGB ein Tariftreue- und Vergabegesetz in Hessen. Können Sie uns das näher erläutern?
Ja, vielleicht als Hintergrund, also Hessen ist neben Bayern und Sachsen das einzige Bundesland, was kein Tariftreue- und Vergabegesetz hat. Was die Sache in Hessen besonders pikant macht, ist eben, dass Hessen ein neues Vergabegesetz beschlossen hat, wo allerdings die Tariftreue fehlt. Das Ergebnis ist eben, dass eben dann auch Aufträge der öffentlichen Hand an Unternehmen oder Subunternehmen vergeben werden können, in denen ja, Dumpinglöhne gezahlt werden. Es gibt Beispiele hier aus der Region beim Neubau der Universität in Gießen. Wurden Menschen für 2,50 Euro bezahlt. Es gibt Beispiele, dass sich Kollegen in Frankfurt über Monate gar nicht bezahlt worden sind, die dann irgendwann sogar ja, letztendlich, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Ja, sie mussten letztendlich Automaten aufknacken, um an Geld zu kommen, um erstmal überhaupt Geld zu haben, um sich was zu essen zu besorgen. Daraufhin hat die IG Bau die Kollegen dann mit Care-Paketen versorgt. Und sie, wie schon gesagt, die Kollegen haben über Monate kein Gehalt bekommen.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, ist das Tariftreue- und Vergabegesetz so, dass Sie fordern, dass Hessen nur Aufträge vergeben soll an Firmen, die Tariftreue zeigen oder aber zu einem Mindestlohn von wenigstens 8,50 Euro.
Genau, das ist richtig. Und dass dies auch funktioniert, es gibt ja immer wieder das Argument, dass man ab einer bestimmten Größe ja europaweit ausschreiben muss oder auch die Argumentation auch hier im Landkreis, dass das nicht gehen würde aufgrund von Europarecht. Aber es gibt eben auch gute Beispiele, wie zum Beispiel im Landkreis Lahn-Dill, wo eben die Müllentsorgung genau nach diesem Prinzip geregelt worden ist, dass man eben kein nageln Sie mich jetzt nicht fest, ob es 10,40 Euro oder 10,80 Euro sind, die mindestens gezahlt werden müssen. Und das ist ein Beispiel auf lokaler Ebene, dass es funktioniert. Und wenn erstmal auch ein Landesgesetz da ist, kann man das eben auch durchsetzen.
Also es ist eine Frage des politischen Willens.
Genau.
Ein weiterer Dorn.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Es gab sehr viele Gespräche auch mit der Landesregierung in dieser Richtung in den letzten Jahren, die alle abgeblockt worden sind, eine Ignoranz, die dort gezeigt worden ist. Und was die Ignoranz nochmal ganz besonders deutlich macht, ist eben durch dieses neue Vergabegesetz, wo man ganz bewusst darauf verzichtet hat.
Ein weiterer Dorn im Auge des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist die Tatsache, dass Hessen weiterhin nicht in der Tarifgemeinschaft der Länder ist, nicht wahr?
Das ist richtig. Wir fordern die Rückkehr zur Tarifgemeinschaft der Länder. Das macht also die Frage der einheitlichen Bezahlung sehr viel einfacher, wenn man zum Zweiten betrachtet, dass die Beamten in Hessen 2 Stunden länger arbeiten müssen als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern. Das hat zur Folge, wenn man das auf eine 40-Stunden-Woche umrechnen würde, dass die Beamten in Hessen mit am schlechtesten im Ländervergleich bezahlt werden.
Der DGB fordert außerdem noch eine Anti-Stress-Verordnung. Zunächst mal, wozu ist die notwendig?
Diese Anti-Stress-Verordnung ist deshalb notwendig, weil wir beobachten, dass es eine immer größere Entgrenzung von Freizeit und Arbeit stattfindet. Das betrifft jetzt nicht nur soziale Berufe oder das klassische Bereich, zum Beispiel bei Lehrern, die natürlich auch Arbeit mit nach Hause nehmen, um bestimmte Sachen vorzubereiten, oder im Politikbereich, wo es natürlich schwer ist, zwischen Freizeit und Arbeit zu unterscheiden, sondern das geht inzwischen bis in die Produktionsbereiche hinein, wo eine Erreichbarkeit abgefordert wird, wo abgefordert wird, dass sich Kolleginnen und Kollegen Gedanken darüber machen, auch im Metallbereich, wie man eine Fertigungslinie verbessern kann im Team, wie man die Verbesserung der Teamarbeit verbessern kann und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine absolute Entgrenzung von Freizeit und Arbeit mit dem Ergebnis, dass Burnout-Syndrom immer mehr zunehmen, immer mehr Stress letztendlich da ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Kolleginnen oder Kollegen gesund das Rentenalter erleben, immer mehr abnimmt. Und dem muss man eine Regel vorschieben.
Welche Punkte sind Ihnen also bei einer Anti-Stress-Verordnung besonders wichtig? Was muss da drin stehen?
In einer Anti-Stress-Verordnung muss ganz klar geregelt werden, dass es eben ganz bestimmte Freizeitbereiche gibt, dass es geregelt wird, dass Kolleginnen und Kollegen eben nicht jederzeit abrufbar sind. Das hat aber auch was damit zu tun, wie letztendlich personelle Standards da sind. Verdi fordert zum Beispiel auch Personalmindeststandards im Pflegebereich, in Krankenhäusern. Dadurch, dass diese nicht vorhanden sind oder beziehungsweise jetzt aufgekündigt werden sollen, führt das dazu, dass natürlich eine sehr viel höhere Abrufbarkeit da ist. Das heißt, immer häufiger werden Kollegen aus der Freizeit in den Dienst gerufen, weil eben Kollegen, Kolleginnen fehlen. Und hier, das sind Dinge, wo man eingreifen muss.
Wo Sie das UKGM erwähnen, ein wichtiger Punkt des DGBs ist auch, sich gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge zu richten. Wie sieht das bei uns aus in Hessen?
Ja, Sie haben gerade UKGM genannt. Also das wurde jetzt von der Landesregierung als das große Leuchtturmprojekt bezeichnet. Also man sagen kann, hier wurde einfach, ich nenne das jetzt mal aus ideologischen Gründen, zum ersten Mal ein Universitätsklinikum privatisiert. Die Folgen hier im Landkreis und auch im benachbarten Landkreis in Gießen kennen alle. Die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten haben sich deutlich verschlechtert, Stress hat zugenommen, aber auch die Situation für Patientinnen und Patienten ist nicht unbedingt besser geworden, beziehungsweise kann nur dadurch kompensiert werden, dass immer mehr von den Beschäftigten vor Ort verlangt wird, immer mehr Bereiche werden outgesourced, es wird unterschieden zwischen patientennaher und sogenannter patientenferner Dienstleistungen mit dem Ziel, dann auseinanderdividierende Beschäftigten hinzubekommen, weil die Patientenferndienstleistungen kann man ja outsourcen. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, werden perspektivisch weniger Geld verdienen, als sie es jetzt bekommen. Die Arbeitsbedingungen werden schlechter sein, weniger Freizeit, weniger Urlaubstage und so weiter und so fort. Und dem muss man natürlich einen Riegel vorschieben. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele davon, dass öffentliche Daseinsvorsorge eben outgesourced worden ist bzw. privatisiert worden ist. Und neben den Hartz-Reformen ist gerade der Bereich der Privatisierung, der Bereich der Outsourcing mit hauptverantwortlich dafür, dass eben auch der Niedriglohnsektor immer mehr wächst.
Zur Kernkompetenz von Landespolitik gehört natürlich die Bildungspolitik. Ein großes Ärgernis der Bildungspolitik ist G8 gewesen. Nun gibt es eine Reform, die damaligen 4., heute 5. Klassen betrifft, wo es den Schulen also freigestellt worden ist, G8, G9 oder beides anzubieten. Das reicht dem Deutschen Gewerkschaftsbund aber nicht. Warum nicht?
Ja, wir fordern eine Rückkehr zu G9, weil Schule ist ja mehr als nur die formale Vermittlung von Lerninhalten. Schule ist ein Bereich, in dem sich junge Menschen bilden, wo sich junge Menschen entwickeln. Und das heißt, neben einem sturen Auswendiglernerei ist es eben auch wichtig, lernen zu lernen. Das heißt, sich auch mit politischen Themen auseinanderzusetzen, Stück für Stück sich auch selber zu entwickeln, sich zum politischen, zum eigenständig denkenden Menschen zu entwickeln. Und dazu gehört natürlich neben der Zeit in der Schule auch Bereiche außerhalb. Ich finde, Kinder haben ein Anrecht darauf, neben der Paukerei auch sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die eben nicht nur reine Lerninhalte sind, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich in Sportvereinen zu engagieren, sich mit Musik zu beschäftigen, neue Freunde kennenzulernen und auch einfach die Gelegenheit haben, auch Kindheit ein Stück weit zu genießen.
Ich verstehe es also richtig, Sie fordern eine 6-jährige Schulzeit für die Mittelstufe flächendeckend.
Wir fordern wieder G9, das heißt wieder 13 Jahre bis zum Abitur.
Ein weiterer Punkt, der dem DGB sehr am Herzen liegt, ist ein Ausbildungsprogramm, das aufgelegt werden soll. Warum ist das so wichtig?
Ja, wir haben hier im Land Hessen 200.000 junge Menschen, die keine Ausbildung haben. Das heißt, diesen Menschen ist der Weg in letztendlich gute Arbeit verwehrt, weil die Bedingungen, um in gute Arbeit zu kommen, um einen gut bezahlten Job zu bekommen, natürlich eine entsprechende Ausbildung ist. Und hier wird eine ganze Generation einfach abgehängt. Man raubt ihnen die Perspektive auf ein gutes Leben, auf eine vernünftige Arbeit. Und das kann nicht sein. Also die Frage von einem solidarischen Zusammenleben bedeutet natürlich auch, dass alle Menschen mitgenommen werden müssen. Es kann nicht darum gehen, Menschen auszuschließen, sondern es geht darum, eine Perspektive zu geben. Und auch die Argumentationslinien, dass junge Menschen angeblich nicht ausbildungsreif sind, finde ich an vielen Punkten ein bisschen daneben. Also eine Ausbildung ist nun mal auch ein Stück weit, dient dazu auch, dort hat man keine fertigen Arbeitnehmer, die sofort eingesetzt werden, sondern es geht natürlich auch darum, dass Jugendliche mit 15, 16, 17 oder auch mit 18 ein Stück weit sich auch weiterentwickeln können, müssen, sollen, aber dass man ihnen auch die Möglichkeit dazu gibt.
Über wie viele Menschen reden wir in Hessen, über wie viele jungen Menschen reden wir in Hessen ohne Ausbildung?
Das sind hier in Hessen 200.000.
200.000. Ein wichtiger politischer Punkt ist ja hier im Sommer in Marburg die Wohnungsfrage gewesen durch die Besetzung der früheren Augenklinik. Nun soll ja mit Landesmitteln 300 Sozialwohnungen in Marburg gebaut werden. Ist die Forderung nach dem sozialen Wohnungsbau des DGBs damit erfüllt?
Ich würde mal sagen, das ist der berühmt-berüchtigte heiße Tropfen auf dem heißen Stein. Damit ist das Problem natürlich nicht gelöst. Also es geht ja nicht nur darum, 300 Sozialwohnungen zu schaffen, sondern es geht letztendlich auch darum, es fehlen deutlich mehr Wohnungen. Und die Frage ist natürlich auch, wie man sowas organisiert. Es geht auch darum, auch sowas wie ein gemischtes Wohnen zu schaffen. Das heißt eben, dass es eben nicht irgendwelche Ghettos gibt mit Sozialwohnungen, sondern es geht darum, einen gemischten Wohnraum zu schaffen. Ein gutes Beispiel sind die frühen 90er Jahre in Gießen, wo über die GSW, Gesellschaft für Soziales Wohnen, eben ein gemischter Wohnungsraum geschaffen worden ist, sowohl für Studierende als auch für kinderreiche Familien, als auch für Flüchtlinge mit sozialen Strukturen rundherum, wo man eben genau auf so eine Ghettobildung verzichtet hat, sondern wo man eben es geschafft hat, ein soziales Wohnen gemeinsam zu organisieren. Ja, und wie schon gesagt, 300 Wohnungen reichen einfach nicht aus.
Also mit einer Einmalaktion ist es aufgrund der Versäumnisse in den früheren Jahren nicht getan aus Ihrer Sicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist jetzt nochmal eine Schaufensteraktion vor der Landtagswahl und es geht darum, man hat in den letzten Jahren ganz massiv den sozialen Wohnungsbau eben vernachlässigt und das ist jetzt mit einer einmaligen Schaufensteraktion eben nicht zu revidieren.
Herr, das kostet alles Geld. Woher soll es kommen?
Das ist eine gute Frage, die hören wir öfters, aber wir wissen auch, die öffentliche Hand ist verschuldet. Sie hat ungefähr 2 Billionen Euro Schulden, also Bund, Gemeinden und Länder haben gemeinsam etwas über 2 Billionen Euro Schulden angehäuft. Das ist eine große Menge, das ist eine Zahl mit 9 Nullen hinten dran, aber worüber halt nicht gesprochen wird, ist, dass es eben auch einen riesen privaten Reichtum gibt, der sich auf inzwischen 7,4, 7,6 Billionen Euro, ja, sind dort inzwischen zusammengekommen nach konservativen Rechnungen, die wir gemacht haben. Es gibt andere Berechnungen, die sogar von Zahlen von 9 Billionen ausgehen. Aber wir wollen ja lieber ein bisschen konservativ rechnen und uns dann eben nicht vorwerfen zu lassen, dass wir da mit falschen oder mit übertriebenen Zahlen agieren. Und was man eben wissen muss, dass die 10% der Reichsten allein 4,6 Billionen Euro Privatvermögen besitzen. Das heißt, die reichsten 10% haben ein Privatvermögen, was mehr als 2,5-mal so groß ist wie die Schulden aller Kommunen, aller Länder und des Bundes zusammen. Gleichzeitig besitzen 50% der Bevölkerung in der Bundesrepublik kein Privatvermögen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist das Ergebnis von Steuerpolitik. Das heißt, wir haben Steuerreformen in den letzten Jahren gehabt, egal wie die jeweiligen Bundesregierungen zusammengesetzt waren. Wenn man sämtliche Steuerreformen seit 1998 zusammenrechnet, also die Ergebnisse davon, ist, dass der Bund jährlich auf 50 Milliarden Euro Steuern verzichtet, also 50 Milliarden Euro Steuern. Das ist Geld, mit dem man soziale Infrastruktur erhalten kann. Das ist Geld, mit dem man auch Sozialleistungen aufrechterhalten kann. Geld, mit dem man auch letztendlich Möglichkeiten aufrechterhalten kann, dass Menschen erst gar nicht in Armut fallen. Und deshalb fordern wir, um es mal ganz platt zu sagen, Steuersätze wie zu Zeiten von Helmut Kohl. Die man nicht sagen kann, dass er Marxist oder Sozialist war, aber es wäre schon mal ein Anfang.
Wir haben natürlich auch noch das zusätzliche Problem der Schuldenbremse, womit kreditfinanzierte Investitionen, die bräuchte es ja auch wenn jetzt wieder eine Vermögensteuer und so weiter eingeführt würde, gegen die der Deutsche Gewerkschaftsbund massiv angelaufen ist damals. Ist das noch im Forderungskatalog drinnen des DGBs, Schuldenbremse abschaffen?
Also wir halten die Schuldenbremse immer noch für falsch. Auf der anderen Seite muss man auch klar feststellen, es wird wahrscheinlich perspektivisch keine parlamentarische Mehrheit geben, die diese wieder abschafft, weil es bei seiner Zeit eine ganz große Koalition, die sie beschlossen hat.
Alle bis auf die Linkspartei, wenn ich es richtig erinnere, nicht?
Das ist richtig. Hm. Aber auf der anderen Seite, denke ich, gibt es immer mehr Menschen, die verstehen, dass diese Schuldenbremse ein Fehler war. Es gab hier in der Stadt Marburg, wenn man bei der Abstimmung darüber Mehrheiten gegen die Schuldenbremse im Landkreis, also landesweit haben sich über 30% gegen die Schuldenbremse ausgesprochen, obwohl es eine breite Werbung sowohl von dem Bund, der fast keine Steuerzahler, über 4 von 5 im Landtag vertretenen Parteien gegeben hat, über die Arbeitgeberverbände, und trotzdem ist es uns gelungen, 30% davon zu erstmal 30% davon zu überzeugen, dass es ein Fehler war. Und wir haben ja auch im Rahmen der Krise mitbekommen, ohne massive Investitionen der öffentlichen Hand wären wir nicht so durch diese Krise durchgekommen, wie wir durchgekommen sind hier in der Bundesrepublik. Und ich denke, Kapitalismus lebt von Krisen, oder Kapitalismus sind Krisen immanent. Das heißt, die nächste Krise ist das sicher wie das Amen in der Kirche. Und ich denke, da wird sich keine Bundesregierung, egal wie sie sich zusammensetzt, darum herumkommen, weiter Investitionsprogramme aufrechtzufahren.
Herr Immelt, der DGB will seinen Forderungen, die Sie uns eben geschildert haben, mit einem Aktionstag am 7. September Nachdruck verleihen. Was soll da passieren?
Ja, am 7. September planen wir einen großen Aktionstag unter dem Motto Flagge zeigen für den Politikwechsel in Frankfurt am Römer. Es wird Sonderzüge geben. Sonderzug wird auch hier von Marburg ausfahren. Und zwar ab 10.30 Uhr am Hauptbahnhof hier in Marburg. Dann geht es nach Frankfurt. Dort findet eine Demonstration und eine Kundgebung statt, unter anderem auch vor der EZB. Und dann geht es zum Römer. Dort wird Jürgen Bodner von Verdi sprechen, Armin Schild von der EG Metall, Stefan Körzel vom DGB. Es wird abends noch ein Kulturprogramm von der DGB-Jugend mit Konzerten geben. Und das Motto der Veranstaltung ist für gute Arbeit, eine sichere Rente, soziales Europa und für einen aktiven Sozialstaat.
Herr Immelt, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.